Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Wer morgens um kurz nach neun das Fernsehen eingeschaltet hat, der hatte gute Chancen, von ihm hier begrüßt zu werden.
Noch 20 Mal miteinander schlafen, dann ist Weihnachten. Einen schönen guten Morgen. Ja, normalerweise habe ich alle Jahre wieder diesen Spruch nicht ganz so früh vor Weihnachten bemüht. Nur, da müssen wir jetzt stark sein. Heute ist mein volle Kanne Frühstücksfinale. Letzte Chance und wir haben viel vor.
Ja, 20 Jahre lang hat Ingo Nommsen die ZDF-Sendung volle Kanne moderiert.
Ja, da werden Erinnerungen wach, echt.
Sind auch ein paar Tränchen geflossen.
Ja, da sind auch ein paar Tränchen geflossen. Ich wollte eigentlich nicht weinen, aber jetzt hat es mich gerade innerlich auch nochmal durchgeschüttelt, weil da natürlich viele Bilder wieder in den Kopf kommen.
Ja, Ingo Nommsen, heute hier zu Gast im HR1 Talk. Freue mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Morgen.
Geht eine Tür zu, geht die andere auf. Welche Tür war das bei dir, die aufgegangen ist danach?
Die zum länger Ausschlafen erstmal.
Okay.
Und das war nicht die schlechteste Tür. Und ich habe ja mir die Chance gegeben, viele Türen einfach zu öffnen, die vorher einfach gar keine Gelegenheit hatten, geöffnet werden zu können, aufgrund der Zeit, die einfach volle Kanne in Anspruch genommen hat. Und es ist schön, sich einfach in vielen Dingen ausprobieren zu können und auch dieses Buch, das Neue, einfach in Entspanntheit zu schreiben und nicht unter dem enormen Druck, unter dem das erste entstanden ist.
Und darüber reden wir heute, über dein neues Buch Hilfe, ich bin zu nett, von dem es nachher noch 3 handsignierte Exemplare zu gewinnen gibt, hier im HR1 Talk. Ich freue mich drauf.
Wird ein schöner Vormittag.
HR1, genau meins.
Als Kind hat er bei Familienfesten die Verwandtschaft unterhalten. In Schulzeiten hat er Musik gemacht, er hat in Bands gespielt. Sein erstes Praktikum führte ihn in die Bavaria Filmstudios. Er hat sich im Radio ausprobiert und wenn man sich das so anhört, dann ist klar, wo die Reise hingeht. Auch wenn ihm Frank Elstner, der berühmte Showmaster, bei einem Casting bescheinigt hat, er sei zu nett, ist er mit dieser Nettigkeit ins Fernsehen und direkt in die volle Kanne Frühstückssendung im ZDF gekommen. Ingo Nommsen, heute zu Gast hier im HR1 Talk. Ingo, du hast rund 3000 Mal diese Sendung moderiert in insgesamt 20 Jahren, musstest dafür immer aufstehen. Hast du mal verschlafen?
Nee, eigentlich nicht. Also immer so halb. Ne? Also ich musste um 8 immer in der Maske sein, aber als jemand, der lange im Radio Morningshow moderiert hat, war das natürlich für mich 8 Uhr. Also ich bitte dich, da müssen andere Leute viel früher raus. Und ich habe dann früher immer gesagt, ja, ich stehe um 5:30, 6 stehe ich auf und
ja.
So. Am Ende war es dann auch manchmal 20:40.
Ja. Okay, also hast du also die alles, Zeit so ein bisschen,
alles gut.
Die Zeit so ein bisschen, das mache ich übrigens auch immer, ne? Länger schlafen können, aber dann so ein bisschen schnell.
Ja, ich finde ja auch irgendwie, dass es gar nicht schlecht ist, wenn man dann schon ein bisschen auf Betriebstemperatur
genau.
ist. Wenn das Rotlicht angeht, dann ist das Adrenalin sowieso noch mal ein bisschen mehr da und dann hat man auch die richtige Anspannung und die richtige Grundspannung für so eine Live-Show.
Hattest du so besondere Rituale bei der Sendungsvorbereitung?
Immer vorher die Zähne putzen und frisch geduscht, schadet auch nichts.
Ist nicht verkehrt, genau.
Und so ein richtiges Ritual eigentlich nicht. Während der Sendung hatte ich immer bei volle Kanne das Ritual, dass ich 2-3 Espressi getrunken habe.
Ja.
Das war so ein Ritual. Und immer vorher sich so ein bisschen warm quatschen mit den Kollegen an den Kameras und
damit
denen, die Kabel
nicht so
halten.
Klebt,
und so.
Ja.
Ja, dass man so ein kleines Publikum sich sozusagen anfüttert, kurz bevor es losgeht.
Gab es auch so ein, na, es gab wahrscheinlich viele, aber so einen verrückten Moment, den du jetzt spontan erinnerst?
Dafür, dass ich so viele 1000 Sendungen gemacht habe, ist schrecklich wenig passiert. Ja, und es waren natürlich immer wieder verrückte Momente. Ich kann mich erinnern, als ich einmal einen Weißkopfseeadler auf dem Arm hatte. Ich habe ja viel mit Tieren gemacht da. Mhm. Und einen enormen Respekt auch vor diesem wilden Tier hatte. Und dann kam irgendwann der Trainer um die Ecke und hat mir den wieder abgenommen. Und dann sah ich, dass der so einen riesen Riss da auf der Nase hatte, ganz frisch. Und der noch geblutet hatte und so ein bisschen eingetrocknet war. Und ich sagte, oh, da wurde es aber gefährlich. Und dann sagt er, nee, da war er noch freundlich zu mir.
Okay.
Und ich mir dann dachte, oh, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es vielleicht auch nicht so entspannt gemacht.
Gib das Tier mal ganz schnell wieder ab. Ne? So. Und dann gab es auch Spinnen, die, glaube ich, auch nicht so sympathisch waren für dich.
Ja, vor allen Dingen dachte ich auch, dass wenn der mir eine Spinne auf die Hand setzt, dann kann ja so viel nicht passieren.
Nee.
Und kurz vorher hatte ich noch eine Python um den Hals hängen mit 75
Gott,
Kilo.
Oh Gott.
Und dann dachte ich, Spinne, ich ekel mich so ein bisschen vor Spinnen.
Ja.
Ne? Und dann vorm Fernseher machst du ja dann doch Dinge, wenn du vor der Kamera stehst, die du vielleicht im Privatleben jetzt nicht gerne machen wollen würdest. Und dann sagte ich im On, als die Sendung lief, ja, so gefährlich ist die ja nicht und so. Und dann sagt er, naja, wenn die jetzt zubeißt, dann tut es schon weh wie ein Hornissenstich. Und ich so, ja, vielen Dank. Dank. Also man darf den Moderatoren nie vorher besonders viel sagen, wenn es gefährlich wird, sondern einfach reinwerfen. Die meisten machen dann
ja, nicht. Und genau, die ziehen das irgendwie durch.
Ziehen durch.
Nach 20 Jahren, da war Schluss. Ist das so ein bisschen wie daheim ausziehen und die Familie verlassen?
Ja, und auch in dem Fall war es ja ein gewolltes Ausziehen. Das ist auch sicher eine Geschichte, die, selbst wenn du was mit so viel Freude machst, und moderieren ist nach wie vor mein Traumberuf, aber auch etwas, wo du dich dann irgendwann in so einem Hamsterrad gefangen fühlst und dann denkst, es gibt noch so viele andere Träume, Wünsche, Sehnsüchte, die du hast, und die brauchen einfach auch Raum, um irgendwie ins Ziel gebracht zu werden. Und dann kommen mit den Jahren immer öfter solche Gedanken hoch, und letzten Endes war dann sicherlich auch Corona mitverantwortlich und dieses 20-jährige Jubiläum, dass es für mich ein sehr, sehr runder Abschluss war.
Ingo Nommsen, wir bleiben heute noch ein bisschen beieinander. Wir haben ja noch ein bisschen was zu besprechen hier im HR1 Talk. Wenn etwas weder überbordend toll noch unterirdisch schlecht ist, dann ist es ganz nett. Nett ist okay, nett ist angenehm, nett ist unkompliziert, fällt aber in der Regel weder aus dem Rahmen noch fällt es besonders auf. Ingo Nommsen war viele Jahre lang der nette Junge, dann war er der nette junge Mann aus dem Fernsehen und irgendwann hat es ihm dann gereicht. Dazu später mehr, aber jetzt erstmal eine Begriffsklärung, Ingo. Was macht denn den netten Menschen aus?
Der ist freundlich, der versucht zu gefallen, der versucht eine Harmonie herzustellen, und das war ja auch das Elternhaus, aus dem ich kam, das letzten Endes dafür verantwortlich war, dass ich mich in einer schönen, geborgenen, harmonischen Umgebung einfach immer am wohlsten gefühlt habe und auch immer wollte, dass es in meinem Umfeld möglichst harmonisch zugeht. Und das ist natürlich im Showgeschäft jetzt eine Prämisse, die nicht immer ganz so leicht umzusetzen ist, und manchmal muss man dann halt auch Wege gehen, die vielleicht nicht so gut für einen sind. Und bei mir hat es halt lange gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich da in eine Richtung unterwegs bin, die mir nicht mehr gut tut.
Hm. Wann ist man denn zu nett? Also was war bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, das ist drüber. Ich bin zu nett, das tut mir nicht mehr gut.
Wenn du selber auf der Strecke bleibst, wenn du zu allen anderen nett sein willst und eben nicht mehr nett zu dir selber bist und dann deine ganzen Wünsche und deine Träume einfach auf der Strecke bleiben. Also ich kann mich erinnern an Wochen und Monate, die ich quasi durchgearbeitet habe. Ich habe ja auch bei Volle Kanne, als ich anfing, die ersten 12 Jahre, glaube ich, gar keinen Urlaub gemacht. Ich hatte nie länger als 7 Tage frei oder so. Hm. Und als ich vor mittlerweile 3 Jahren zum ersten Mal dann sagte, ich brauche jetzt mal 4 Wochen Urlaub, war das eine ganz schöne Überwindung, überhaupt dem Sender zu sagen, ich will jetzt da mal 4 Wochen raus.
Ja, weil was? Weil du dachtest, die gucken dich dann böse an, oder
ja,
was?
Ja, die haben natürlich auch komisch geguckt, ja, dass dann plötzlich 4 Wochen frei haben will. Wie soll denn das
ja,
gehen?
Ja, normal.
Und dann, ich dachte früher immer, ich wäre völlig unabkömmlich, aber das ist natürlich Blödsinn, ja. Und ich dachte auch immer, mir geht dann irgendwie ein großer Job vielleicht verloren. Und dann habe ich mir aber diese 4 Wochen freigenommen. Das musste man natürlich auch ein bisschen planen, irgendwie ein halbes Jahr vorher. Hatte dann auch mir selber und meiner Reisebegleitung versprochen, dass ich keinen Job annehme in der Zeit. Und dann kam natürlich prompt ein super Jobangebot in den 4 Wochen, die ich in New York verbringen wollte, und habe es dann aber auch abgesagt. Und das war im Nachhinein das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte 4 Wochen Gelegenheiten, mich total neu zu entdecken und neue Dinge auszuprobieren. Und nur diese Entscheidung, die für mich selber eine Entscheidung war, die ich nicht so einfach treffen konnte.
Die war hart.
Ja, die war hart, aber das war im Endeffekt, hat dort das begonnen, was jetzt mit dem Buch ein schönes Ergebnis zutage gefördert hat.
Warst du eigentlich eher sauer auf dich, dass du zu nett bist und keine Grenzen setzen kannst, oder warst du auch ein bisschen sauer auf die anderen, die das auch ein bisschen, ja, nicht nur genossen, sondern vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch ausgenutzt haben?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du immer auf dich guckst und nicht auf die anderen. Weil es gehören zwar immer 2 dazu, aber letzten Endes ist ja jeder von uns selbst dafür verantwortlich, wie er mit der Welt kommuniziert und was er eben macht und was er eben nicht macht. Und letzten Endes bringt es auch gar nichts, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern man ist immer selbst derjenige, der für sein Leben verantwortlich ist. Und sich dann auch selbst in diese Verantwortung zu nehmen, ist nicht immer einfach und es kann auch manchmal ein bisschen wehtun. Aber letzten Endes ist das, finde ich, der Weg, der zum Ziel führt.
Und wie kommt man nun wirklich nachdrücklich raus aus dieser Psychofalle, indem man Nettigkeitsforschung betreibt? Und Ingo Nommsen, der hat das getan und die hat ihn zunächst mal in seine Kindheit geführt, diese Forschung, wo ja viele unserer Verhaltensmuster ihren Ursprung haben. Und was er dort gefunden hat, darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk.
HR1 Talk
Mit Marion Kuchenny und Ingo Nommsen, den wir vor allem aus dem Fernsehen kennen, aus der ZDF-Sendung Volle Kanne, der allerdings auch eine Radio-Vergangenheit hat. Und die begann, Ingo, bei Radio Oberland in Garmisch-Partenkirchen.
Ja.
Was ist das für ein Sender?
Das ist ein kleiner Privatsender, einer der ersten Privatsender, die es in Bayern gab. Die hatten in den 80ern schon mal einen Pilotversuch gemacht und dann 90 nochmal neu begonnen. Und ich war da gerade ein Dreivierteljahr mit einer Filmproduktion in Österreich und als Fahrer der Produktion unterwegs und habe dann immer irgendwelche Schauspieler durch die Gegend gekarrt, wollte aber viel lieber vor die Kamera. Das klappt natürlich nicht, wenn du dauernd den Regisseur fragst, wenn einer krank ist, ich könnte. Und dann dachte ich mir irgendwann, ach, du musst noch was anderes machen. Und ich hatte damals in Österreich schon eine Testsendung moderiert für so einen kleinen Piratensender. Und dann sagte ein Kollege, in Garmisch macht einen Radiosender auf. Ich habe gehört, irgendein Herr Knoll, guck doch mal. Und ich hatte ja keine Connections. Ich dachte mir nur mit meinem untrainierten journalistischen Grundsachverstand, wenn die einen Radiosender aufmachen, brauchen die Platten, dann brauchen die die aus dem Plattenladen und da gibt's nur einen großen. Dann habe ich da angerufen und gesagt, ich habe gehört, da macht ein Radiosender auf, ein Herr Knoll, und dann sagt er, ich habe keine Ahnung, aber ich frage mal den Chef, und brüllte so durch den Laden, sag mal, Michi, kennst du einen Herrn Knoll? Und dann zeigte einer auf, der gerade Platten aussuchte und sagte, das bin ich. Okay. Und ging ans Telefon und sagte, ja, ich bin der Herr Knoll. Ich würde gern beim Radio anfangen. Und sagte, ja, wir hätten eine Ausbildung, ein Volontariat. Wollen wir uns mal treffen? Und dann war durch diesen Zufall schon klar, das funktioniert. Und da habe ich dann auch angefangen und konnte mich da wunderbar ausprobieren. Ich glaube, ich habe an meinem ersten Volontärstag schon die Berichterstattung fürs Neujahrsskispringen gemacht, weil Silvester ging es los und hatte keine Ahnung. Ja, ich habe mir da irgend so eine Kabine geschnappt,
ja,
und
der lauter rein, Kabel,
ja, mit so einem Autotelefon. Jawohl. Und dann, ich hatte auch vom Skispringen keine Ahnung, aber es geht auch so.
Kann man vielleicht auch mal kaschieren, ja, nicht genau. Immer. Dann folgten noch Stationen, nämlich bei Radio Charivari in München und beim Bayerischen Rundfunk. Was hast du mitgenommen aus deiner Radiozeit?
Ach, dieses Live-Feeling, diese Lust auf Live-Sachen machen. Jetzt reinsprechen, jetzt wird's gehört, jetzt mit Hörern telefonieren. Ich glaube, ich habe da auch diesen entspannten Umgang mit Stars gelernt, weil bei Bayern 3 waren ja da in den 90ern alle möglichen US-Superstars auch bei mir gesessen. Mit denen habe ich gerappt und irgendwelchen Schmarrn gemacht. Und das gibt dir, glaube ich, ein großes Selbstbewusstsein und eine große Sicherheit. Und was mir natürlich in allen Live-Shows immer hilft, ist dieses Gespür fürs Timing. Also wenn du weißt, wie viel Zeit du hast, um zu sprechen, bevor der mit dem Singen anfängt beim nächsten Song. Wenn du weißt, die Sendung dauert 3 Stunden und dann muss die aber auch vorbei sein und das Gespräch muss dann auch irgendwie rund abgeschlossen sein. Und sowas hilft natürlich auch in Fernsehsendungen. Und dann ist es natürlich so, dass mir viele Menschen, und das finde ich immer so schön, wenn man sein Leben sich anguckt, dass manche, die bin ich als Fahrer gefahren, da waren die Schauspieler, später saßen die bei mir in irgendwelchen Fernsehshows. Beim Radio habe ich viele Musiker kennenlernen dürfen. Die saßen dann auch irgendwie bei mir plötzlich vor der Fernsehkamera. Also es ist schön, wie sich im Leben vieles dann doch zusammenfügt, von dem man vorher nie die Ahnung hätte, dass das nochmal ein rundes Gesamtbild ergibt.
Und jetzt gibt's Wunschmusik für dich, die harten Rocker aus Hannover und ich würde sagen in alter Radioverbundenheit, angesagt von Ingo Nommsen.
Das ist ein Song aus meiner ersten Platte, die ich mir gekauft habe. Doppelalbum Scorpions, Big City Lights, aufgenommen live in Rio. Worldwide Live heißt das Album, sollte sich jeder besorgen. Und Klaus Meine, mittlerweile haben wir auch oft zusammengearbeitet, ist ein Megatyp und die Nummer kickt mich immer noch.
Kinder. Wir wollen doch keinen Streit. Das war ein Standardsatz im Hause Nommsen und er fiel immer dann, wenn der Familienfrieden durch eine Meinungsverschiedenheit bedroht zu sein schien. Ingo Nommsen, dieser Satz, der stammt von deiner Mama. Warum war ihr das so wichtig, keinen Streit zu haben?
Weil sie selber auch aus einer Familie kommt, die natürlich eine Kriegsfamilie war, die wurde vertrieben, die ist wieder zurück nach Franken geflohen, mit nichts, ja, zu Fuß. Meine Oma ist mit 3 kleinen Kindern, Zwillinge im Wagen mit 2, 3 Jahren und die andere Tochter mit 5 Jahren an der Hand, sind die zu Fuß von Komotau zurück in Richtung Franken gewandert. Und ich glaube, das war einfach so eine Zeit, die so eine ganze Familie auch prägen kann. Und für meine Großeltern und damit auch dann für meine Mutter war immer klar, harmonisch, schönes, angenehmes Leben, das ist das Wichtigste. Und bei meinen Großeltern war immer Open House, da gab es dauernd Feste, jeden Abend hat sich da die ganze Straße irgendwie getroffen, schon als meine Mutter klein war. Und da gab es eben keinen Streit. Da gab es eben eine große Woge der Harmonie und das hat meine Mutter mit in ihr Erwachsenenleben genommen und dann auch uns Kindern mitgegeben.
Ich meine, das klingt ja wirklich toll. Du beschreibst das im Buch auch so eine Art Bullerbü.
Ja, das war so.
Fränkisches Bullerbü, genau. Auch ein bisschen. Und das klingt toll. Und das würden sich, glaube ich, viele wünschen, die so eine Kindheit nicht hatten, sondern eine von Streit und Zwistigkeiten geprägte Kindheit. War die das? War die so toll? Einfach nur toll?
Ja, die war, das kann ja immer niemand glauben, dass bei uns zu Hause nicht die Fetzen flogen oder man sich gegenseitig angebrüllt hat oder sowas. Das gab's bei uns nicht. Also mein Vater war Bundeswehroffizier und war im Beruf natürlich jemand, der da schon auch Befehle geben musste und so weiter. Aber zu Hause hatte quasi meine Mutter das Regiment und okay. Da war es sehr, sehr harmonisch. Wir haben keine großen Streits gehabt. Wir durften als Kinder unglaublich viel machen. Ich kann mich erinnern, ich war 15, 16 und war jeden Donnerstagabend unterwegs und habe Musik gemacht, teilweise bis Freitag früh um 4:30. Ja. Ich durfte allerdings nur, weil mich mein Gitarrenlehrer mitgenommen hat. Es war immer eine Aufsichtsperson in Anführungsstrichen dabei. Aber wir durften ziemlich viel und meine Eltern hatten großes Vertrauen in meinen Bruder und mich, dass wir irgendwie keinen Mist bauen und das ist ja auch nicht passiert. Und deswegen gab es bei uns zu Hause keinen Streit, was natürlich dazu geführt hat, dass wir auch nie erlebt haben, dass Konflikte und Konflikte austragen.
Und gelöst werden.
Und gelöst werden, ganz normal ist. Und vieles, was ich vermieden habe, weil ich dachte, das ist ein Riesenkonflikt oder gibt ganz viel Stress, das gibt auf gar keinen Stress, weil es ganz normal ist, dass man mit Menschen über Dinge spricht und sich gegenseitig irgendwie so annähert an das, was man wirklich will.
Ihr seid unheimlich oft umgezogen. Ja, hast du mal nachgezählt, wie oft?
Manchmal habe ich nachgezählt und habe dann meine Mutter gefragt, nein, da waren wir noch einmal mehr und da sind wir viel früher umgezogen. Ich bin mit 18 dann ausgezogen. Ja. Es waren, glaube ich, so 15 Mal sind wir umgezogen. Von Hannover bis Murnau, zwischen München und Garmisch-Partenkirchen haben wir alles durch.
Und da musstest du dich natürlich immer wieder neu eingewöhnen. Das ist genau. Für ein Kind und für ein Heranwachsen schon eine sehr schwierige Situation. Braucht es vielleicht deshalb diese große Harmonie in der Familie, weil das Außen so schwierig war?
Ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund. Also zum einen waren wir natürlich als Familie diejenigen, die immer in eine neue Umgebung gepflanzt wurden. Und wenn es da jetzt innerfamiliär noch Stress gegeben hätte, wäre das natürlich noch schwieriger gewesen. Und ich glaube, wenn du als Kind in eine neue Umgebung kommst, dann willst du ja nicht gleich anecken, sondern da willst du erstmal in Ruhe gucken, was passiert,
reinkommen.
Mal sagen, okay, der Neue, der ist aber nett, mach doch mal mit und so.
Nett.
Genau, und da war es wieder. Wobei ich ja finde, nett ist nicht der kleine Bruder von Scheiße. Nett ist schon eine sehr gute Grundkonstitution, die man auch selbstbewusst mit durchs Leben nehmen kann. Allerdings ist dann immer die Frage, wo bleibe ich bei dem Spiel?
Der TV-Moderator Ingo Nommsen heute hier im hr1 Talk. Er war der Junge, der als Dreijähriger mit seinem Dreirad durch den Lebensmittelmarkt gefahren ist und dort Schoki und Gummibärchen mitgenommen hat, immer freundlich winkend, aber ohne zu bezahlen. Ingo Nommsen, deine Mama ist damals aus allen Wolken gefallen, als der Marktleiter ihr das erzählt hat. Und wie hat sie reagiert?
Die hat gesagt, wenn er das nächste Mal macht, dann ziehen sie ihm aber ordentlich an den Ohren.
Hat er gemacht.
Und das hat er dann auch gemacht. Ja. Das, meine Mutter dachte natürlich nicht, dass der das macht.
Aber er hat es gemacht.
Er hat es dann gemacht, hat es sehr wörtlich genommen. Und ich habe seitdem nicht mehr geklaut.
Okay.
Ich glaube, außer einen Schokoriegel vielleicht das in der ersten Klasse.
Lassen wir durchgehen.
Ja.
So, dann bin ich gespannt, wie du jetzt reagierst, denn wir haben heute einen ganz besonderen Überraschungsgast für dich. Lieber Überraschungsgast, komm.
Armin!
Armin!
Armin. Was?
Hallo!
Hey, und mit Hund?
Ja, Armin Rossmeier, jetzt, also während die beiden sich herzlich begrüßen, Armin Rossmeier, TV-Koch, viele Jahre zusammen mit Ingo Nommsen in der Frühstückssendung. Der Armin, volle Kanne. Ja, aufgetreten. So, jetzt müssen wir kurz
ran ans Mikrofon. Der Armin hat doch lang genug Radio gemacht,
genau,
bei Antenne Bayern.
Ne?
Du weißt doch, wie es geht.
Jawohl. Armin, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten gemeinsamen Auftritt?
Das ist bloß kein Schmarrn.
Ich war im Studio Düsseldorf und ich kann den Ingo ja vom See, also von der Kamera her, das heißt also vom Bildschirm. Und wie ich mich auf volle Kanne eingeschossen habe, dass ich da jetzt nachrucke oder ja die Sendung mit ihm gestalten werde, dann habe ich mir halt das ein bisschen vorher angeschaut und denke, naja, mit dem könntest du eigentlich zurechtkommen. Da habe ich ja gemerkt, der fränkelt. So
der,
wie
ach,
ich.
Der fränkelt
ja,
auch?
Ja,
ja. Ingo fränkelt?
Ja. Freilich.
Achso, okay.
Weil er ist ja Mittelfranke und ich bin ja Oberfranke.
Das okay. Ist ihm ganz wichtig. Das ist ihm ganz
wichtig. Ist das ein Unterschied?
Ja,
also für
das,
Auswärtige?
Das ist ein großer Unterschied.
Ja.
Ja. Wir sind das, ich sage immer, das größte Gebiet Bayerns. Ohne uns könnte ja Bayern gar nicht leben. Ober- und der Mittelfranken. Aber ja, und da habe ich ihn kennengelernt, also bei der ersten Sendung. Und wir haben von Anfang an Smalltalk gemacht. Das heißt also, nachher die Redaktion dann gesagt, ihr habt das ja gut gemacht. Aber ihr habt richtig Gas gegeben, so, wie halt das so ist.
Wie das so ist unter uns Franken.
Und ja, Sie wissen ja selber, wie das ist, mit einem kann man gut, mit anderem kann man nicht. Oder kann man noch so gut moderieren oder noch so ein schlechter Koch sein. Alles völlig egal. Es muss menscheln. Die Menschen müssen sich verstehen. Und dann so funktioniert das, auch die Sendung.
Ganz einfach. Ja, dass ja viele denken, ja, wir verstehen uns überhaupt nicht. Andere denken, wir wohnen zusammen.
Ach so. Also wir kriegen ja böse Mails ab und zu.
So weit ging das auseinander.
Ja, wo die Leute dann einfach schreiben, ja, der arme heute Ingo wieder angemacht. Ja, die verstehen sich ja überhaupt
ja,
nicht.
Ja, der arme Ingo, der Nette, der kriegt es immer ab.
Ja, also beim Armin konnten wir ja ruhig aus ich, ein bisschen Gas geben. Ne? Also
ja, weil ich teile auch aus. Bisschen, ich stecke ein Gummi. Aber teile auch aus.
Ja, okay. Dann ist in Ordnung. Was ist der denn am liebsten so? Also von dem, was Sie gekocht haben?
Ich habe mal gesagt, Ingo, wenn du bei mir wärst, dann brauchen wir uns kein Schwein halten. Hat sie alles erledigt, weil er alles isst.
Das stimmt auch wirklich.
Also
er
ist ein kompletter Verwerter.
Ja, ein kompletter Verwerter. Und gut, weil er ist ja auch ein sparsamer Mensch, er schmeißt auch nichts weg.
Ja.
Und wenn dann im Studio noch was steht, was übrig geblieben ist, sage ich, du Ingo, willst du noch ein bisschen? Ja, einen Nachschlag. Ja,
der Ingo,
aber der
ist
hat
das
sich jetzt
auch
natürlich, seitdem er geheiratet hat, sich ja zum Hausmann entwickelt, sage ich mal.
Also Armin.
Nein, ich meine jetzt, du weißt, was ich meine.
Ich bin ja immer zu Hause sehr reinlich gewesen. Und
nein, ich
immer
meine damit Hausmann, dass du auch kochst und so weiter.
Selbstverständlich.
Und jetzt ist natürlich so, dass bei ihm daheim keine Reste gibt.
Natürlich. Ingo, hast du denn auch ein bisschen kochen gelernt? Also hast du was gelernt?
Ja, das Gute ist ja, wir haben einen direkten Draht. Also wenn ich abends ein Problem habe beim Kochen.
Oder am Heiligen Abend.
Dann rufe ich ihn Armin an. Es kann schon mal sein, dass er Samstagabend 21:30 einen Anruf kriegt und dann weiß er gleich, ist der Ingo.
Also ich merke schon, ihr beide steht sowieso in Dauerleitung, deshalb brauche ich ja gar nicht nach dem nächsten Treffen zu fragen. Der TV-Koch Armin Rössmeier, unser Überraschungsgast für Ingo Nomsen heute hier im HR1 Talk, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Geboren ist er in Nürnberg. Als Kind musste er, das haben wir schon gehört, mit der Familie immer wieder umziehen. Gearbeitet hat er lange beim ZDF in Mainz. Und heute lebt er, Ingo, teils in Düsseldorf, teils in Berlin.
Ja, durch Corona die meiste Zeit jetzt in Düsseldorf, aber wir gucken mal gerade, was Berlin sonst noch zu bieten hat. Also, weil in Berlin natürlich auch sehr, sehr viel los ist, aber durch Corona hat sich jetzt die Reisetätigkeit jetzt nicht ganz so gestaltet, wie ich das erwartet hatte.
Ingo Nomsen, TV-Moderator und Buchautor. Wenn dich jemand fragt, wo kommst du her, was sagst du dann?
Aus Franken.
Mhm.
Also deswegen war es jetzt auch sehr schön, dass der Armin da war.
Ja.
Ich bin schon Franke und irgendwie die Heimat, mit der ich ganz viele positive Gefühle verbinde, ist die Gegend rund um Murnau, das Blaue Land, Kandinsky, Horvath, Staffelsee, die Berge im Blick. Also da zieht es mich immer wieder hin. Aber arbeitstechnisch gibt es da natürlich wenig im Moment.
Ja.
Außer Radio Oberland natürlich.
Ja,
aber,
ja klar, das würde dir bleiben.
Ich habe das auf dem Zettel.
Also fränkisch, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf, ja, das klingt in meinen Ohren immer so ein bisschen leicht ungehalten. Ne?
Der Franke ist sauer.
Ja.
Der Franke ist ein saurer Mensch und der Franke hat auch diesen Hang zur Depression. Ja. Der Franke, der sagt auch nicht, ich hätte gerne einen Salat, sondern der sagt, einen Salat haben sie gewiss nicht.
Ach so.
Okay. Also, der sagt nicht, haben Sie irgendwas, sondern das haben Sie bestimmt.
Das haben
nicht.
Sie eh nicht.
Nein,
genau.
Das haben Sie nicht.
Wie klingt denn Fränkisch, wenn es freundlich ist?
Langsamer, schee schaut er aus. Braver Bub.
Ja.
Ne, so, also, dann ist es ein bisschen freundlicher. Aber wenn ich Fränkisch höre, dann kommt mir sowieso innerlich ein Lächeln hoch, weil ich mich sofort zu Hause fühle.
Hier, das ist wie bei Frankfurter Dialekt, ist das mal ganz leise, weil Frank, der ist auch immer so ein bisschen aufgeregt und es ist auch nicht immer so richtig
so
schön. Nee, es ist nicht so schön.
Der ist so mehr zackig, ne, das Hessische und das Fränkische ist mehr so, das ist so allmächtig.
Ja, ja. Also mit etwas weniger Adrenalin. Wir
ja mal.
Füllen beide gleich ganz freundlich den HR1 Fragebogen aus.
Oh Gott,
ja,
ich ahne Schlimmes.
Ja, nein, ich freue mich drauf.
Gut.
Für die Sendung Aktenzeichen XY hat er sich mal als Bandenchef mit einer Pumpgun aus einem fahrenden Auto gehängt und er ist auch schon fürs Fernsehen mit dem Fallschirm aus dem Hubschrauber gesprungen und das gleich dreimal, bis alle Einstellungen im Kasten waren. Ingo Nomsen, ist das dein Ding, solche Stuntszenen?
Im Privatleben würde ich sowas nicht machen, ne? Aber sobald eine Kamera dabei ist, ist mein Adrenalinpegel einfach höher und dann habe ich auch Lust, sowas zu machen und dann gefällt das ja auch anderen und andere zu unterhalten, macht mir auch große Freude. Ich kann mich erinnern, ich war einmal im Fernsehgarten zu Gast, da muss man ja immer komische Sachen machen. Da hieß es, ja, wir hängen dich an einen Hubschrauber und dann gibt es ein kleines Quiz. Und wie? Und dann sage ich, okay, mache ich mit. Und dann komme ich da hin und dann werde ich unter den Hubschrauber gehängt, an so ein Seil und dann fliegt der Hubschrauber hoch, aber dann flog der rum. Der flog dann so Loopings. Also es war quasi wie ein Kettenkarussell, nur dass ich unter einem Hubschrauber hing. Und dann musste noch Fragen beantworten und so.
Oh,
und dann weiß ich, war eine Frage, für welchen Sender arbeitest du? Und dann sagte ich, ZDF. Aber wer weiß, wie lange noch. Also ist schon länger her, ja.
Okay, hier wird es jetzt gemütlich.
Gerne.
Der HR1 Fragebogen geht so, ich gebe einen Halbsatz vor und du ergänzt. Mein schönstes Privileg als Moderator ist?
Tolle Leute kennenzulernen.
Mich bringt's auf die Palme, wenn...
irgendwas nicht so läuft, wie ich das gerne hätte.
Und inzwischen sagst du das auch.
Ja, genau.
Ein halbes Pfund Butter kostet...
Ein halbes Pfund Butter kostet so 1,49, du kriegst es aber auch manchmal für 1,39.
Du bist ganz gut dabei.
Ja.
Du kennst dich auch ein bisschen, da hast du auch was von Armin Rossmeier
gelernt. Ja, klar. Ne?
Peinlich war mir zuletzt.
Ich war irgendwo, ich war in irgendeiner Sendung und da war die Hose die ganze Zeit auf. Also der Reißverschluss, weil dann ist man nochmal verkabelt worden, dann musste ich die Hose nochmal, hatte vergessen den Reißverschluss zuzumachen, hat dann aber geguckt, man hat es nicht gesehen.
Okay, ne? Na dann. Kim Wilde, finde ich.
Ein Traum. Eine sehr entspannte, wunderbare Frau. Ich war sehr verliebt als Teenie in sie und habe das sehr genossen, dass wir jetzt schon ein paar Mal im Fernsehen zusammen Musik gemacht haben.
Bereut habe ich.
Bereut habe ich, glaube ich, lange, dass ich als Teenager nicht, wie mein Vater mir ans Herz gelegt hat, für ein Jahr nach Amerika gegangen bin.
Das Schwierige an der Demokratie ist...
Oh, das Schwierige an der Demokratie. Churchill hat ja mal gesagt, ist die Form, wo wir eigentlich im Moment nichts Besseres haben, aber die auch ihre Nachteile hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich finde es ganz gut, dass wir eine haben und ich hoffe, dass alle ihre Möglichkeiten, die eigene Meinung in Form von Wahlen zum Ausdruck zu geben, dass die das auch nutzen, ja, und dass die Menschen zur Wahl gehen und ihre demokratische Stimme irgendwie mit in den Ring werfen. Weil es bringt nichts, sich über irgendwas zu beschweren und dann diese wunderbaren Möglichkeiten, die Demokratie hat, nicht zu nutzen.
Mein Zuhause ist?
Das sind meine eigenen vier Wände.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit...
Oh, mit Jimi Hendrix, Frank Sinatra und Marilyn Monroe. Das wäre cool.
Da wäre ich dabei. Also halt mir bitte da einen Platz am Tisch frei, dann sind wir ja zu mehreren.
Da wird allerdings viel getrunken werden wahrscheinlich
an
dem Abend.
Das macht nichts, das macht nichts. Wenn wir nicht mehr fahren müssen, ist das okay. Zufrieden bin ich erst, wenn...
Mit mir selber so richtig zufrieden wäre ich, glaube ich, wenn ich dann meinen Waschbrettbauch irgendwann hätte. Aber im Grunde bin ich im Moment sehr mit mir im Reinen. Das ist ein Gefühl, das ich so in der Form in meinem Leben noch nicht hatte.
Von meinem Sohn habe ich gelernt, dass...
Vater sein das Geilste ist, was man erleben kann.
Nein zu sagen ist...
Für viele das Schwerste auf der Welt. Und am Ende aber das ganz natürliche Nein gehört einfach zum Leben dazu, wie das herzhafte Ja.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war...
Erste, zweite Klasse in einem Edeka als dumme Mutprobe, in Anführungsstrichen, irgendein... kleines Stück Schokolade. Und ich fürchte, ich habe es sogar danach irgendwie einfach mal zu viel bezahlt, damit ich mit mir selber wieder im Reinen gewesen bin.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Ingo Nommsen. Sein neues Buch heißt Hilfe, ich bin zu nett. 3 handsignierte Exemplare davon habe ich jetzt vor mir liegen. Gebe ich natürlich gerne an Sie weiter, wenn Sie mir folgende Frage beantworten. Welcher bekannte Showmaster hat mal über Ingo Nommsen gesagt, er sei zu nett? Zu nett. Wenn Sie die Antwort wissen, dann bitte schnell ans Telefon und durchrufen unter der 0800 155 4 mal die 1. Mitmachen geht aber auch online auf hr1.de. Wer bin ich und wer will ich sein? Diese Fragen, die stellen sich vielen von uns irgendwann mal in unserem Leben. Und dann wird es Zeit, dass wir uns das ein bisschen genauer angucken. Angucken, ob wir noch auf dem richtigen Weg sind. Der Moment, in dem wir wissen, dass irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Dieser Wendepunkt. Für Ingo Nommsen war das der Tod seines Vaters. Ingo, warum? Was ist da passiert?
Das war der Punkt, wo ich mich zum ersten Mal ernsthaft mit meinem Leben beschäftigt habe, unterm Strich. Wo man zum ersten Mal, und ich war ja dabei, als er gestorben ist, hautnah erfahren hat, dass das Leben einfach nicht ewig geht. Und dass selbst einer der Menschen, die von Geburt an zu deinem Leben gehören und von denen du denkst, die werden immer da sein, plötzlich eben nicht mehr da ist. Und sich dann mit dem eigenen Leben zu beschäftigen, kann sehr schmerzhaft sein, kann aber auch irgendwie sehr befreiend sein, weil man dann irgendwie merkt, was alles noch auf einen wartet und was vielleicht auch wieder verloren gegangen ist auf dem Weg, was für Träume da noch in einem schlummern. Und das hat meinem Leben eine ganz neue Richtung gegeben. Einfach zu wissen, das ist keine Generalprobe hier und du kannst nicht nochmal irgendwie ganz von vorne anfangen, sondern du bist mittendrin in dem Leben und morgen kann es schon vorbei sein, ja, wenn es ganz blöd läuft. Ja. Und da zu gucken, ob man noch in der Spur ist und für sich das Leben lebt, das man wirklich leben will, das finde ich super wichtig.
Was folgte nach dem Tod deines Vaters? Das war aber erstmal so eine Abwehrreaktion. Das war so eine Verdrängungsreaktion, du hast dich in die Arbeit gestürzt.
Ja, das war so eine Mischung. Ich war die ersten Tage zusammen mit meinem Bruder und meiner Mutter beschäftigt, irgendwie Dinge zu organisieren, zwischendrin zu trauern. Und dann erst an einem Mittwoch gestorben und dann war die Woche, in der ich frei hatte in dem Monat. Und ich hatte die nächste Woche wieder volle Kanne und dann war Freitag und wir hatten alles organisiert, was man organisieren konnte. Er ist auf dem Land verstorben und das war auch sehr schön, so komisch das klingt, weil da gibt's eine Aussegnung, da kommen Nachbarn, Freunde,
andere
Verwandte.
Rituale,
das ist nochmal,
ja.
Was die Rituale angeht, was ganz anderes sicher als in vielen anonymeren Umgebungen in der Stadt vielleicht. Und dann sagte meine Mutter, ja, und nächste Woche moderierst du. Und ich sag, ja, aber kann ich denn das überhaupt jetzt? Und dann sagte sie, warum denn nicht? Als die Oma gestorben ist, hat der Papa doch auch dann wieder erstmal gearbeitet. Und dachte mir, ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, nochmal diese Routine zu haben und einfach abschalten zu können in der Arbeit. Und das hat dann auch irgendwie für mich ganz gut funktioniert und das war irgendwie auch wichtig. Aber dann schleichen sich natürlich irgendwann Gedanken ein, die
fragen,
du
dann
verdrängt
kam,
hast.
Eben, dann kam doch der Punkt, wo du gesagt hast, da muss jetzt was anders
hin. Ja, vor allen Dingen dachte ich dann, mein Vater, der hat genau das Leben gelebt, das er leben wollte. Also der sollte eigentlich Landwirt werden, hat eine Bauernlehre gemacht, eine Landwirtschaftslehre und sollte irgendeinen Hof übernehmen. Und dann hat er trotzdem Abi nachgemacht und hat gesungen und hat studiert und ist dann eingezogen worden, war bei der Bundeswehr und sagte, jetzt ist es das und hat immer das gemacht, was er wollte und für sich da ein schönes Leben aufgebaut und für unsere Familie. Und ich wollte auch immer Familie haben. Ich war Single, ich habe die ganze Zeit nur gearbeitet und hatte volle Kanne und dann immer wieder andere Shows auch fürs ZDF gemacht, viele Veranstaltungen moderiert und so. Aber ich hatte noch so viele Träume, die ich leben wollte. Ich wollte Bücher schreiben, ich wollte wieder auf die Bühne gehen, ich wollte wieder Musik machen und für alles fehlte irgendwie die Zeit. Und da hat es ein paar Wochen gedauert, bis ich für mich so meinen eigenen Weg nochmal neu justieren konnte. Hm. Und das war auch ein Prozess, der wirklich länger gedauert hat, aber der jetzt rückblickend meinem Leben wirklich eine ganz andere Linie gegeben hat.
Und wie man sowas angeht, darüber reden wir gleich mit dem TV-Moderator und Journalisten Ingo Nomsen hier im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und dem TV-Moderator Ingo Nomsen, der auch Stand-up-Comedy kann und damit bereits in New York aufgetreten ist, unter anderem im traditionsreichen Gotham Comedy Club.
You're going to love this next performer. He's a very funny guy. Please give it up for Ingo!
Thank you. Thank you so much. I'm Ingo, I'm from Germany and I'm trying to be funny. Just to make up for what happened.
Ja, 2019 war das. Du hast an einem Workshop teilgenommen und durftest dann am Ende eben sogar, also nicht nur in diesem Club, sondern sogar am Broadway Comedy Club auftreten, also neben großen Comedians. Wie war das?
Das war eine unglaubliche Erfahrung. Also am Anfang wie so eine Begegnung der dritten Art, weil diese 4 Wochen New York waren meine große Auszeit und ich wollte mich einfach mal reinfallen lassen in dieses Leben in der Weltstadt, das Entertainment, und habe dann angefangen, Workshops zu besuchen, Drehbuch schreiben, ein bisschen Schauspiel, Comedy Writing. Und dann sagten die beim Comedy Writing, ja, dann musst du das auch vorführen vor der Klasse. Und da waren dann auch Comedians, die da ganz normal als Comedians arbeiten. Die bilden sich ja alle fort, die Amerikaner, fortwährend. Und dann musste ich das da vorne vorführen und dann sagten die, wir haben am Freitag eine Show, da kannst du es mal spielen, die 7 Minuten. Und dachte ich, mache ich.
Ja, natürlich mache ich. Ja,
und dann hat es super funktioniert. Das hat total Spaß gemacht. Und dann war in der Show einer von diesem American Comedy Institute, der sagte, ich habe morgen eine andere Show, die ist da. Willst du da nicht auch spielen? Und so bin ich dann jeden Abend von irgendjemandem, der da war, in die nächste Show mitgenommen worden und fand mich dann zum Schluss auf der Bühne des Broadway Comedy Club mit Leuten, die America's Next Comic Standing da irgendwie gewonnen hatten und Leute, die auf HBO Specials haben, für die das aber auch nichts Neues war, dass da jetzt irgendein, in Anführungsstrichen, Fachfremder oder irgendeiner, der sonst was anderes macht, auf die Bühne geht, sondern in Amerika findet es jeder normal, dass man Dinge ausprobiert.
Ist das auch, was Comedy in Amerika von Comedy in Deutschland unterscheidet, dass das irgendwie dieses Fortbilden, dieses irgendwie doch ein bisschen locker und kommst du hier, dann kommst du mal da vorbei?
Na, das mag so locker klingen, aber Comedy ist da harte Arbeit. Das wird ja mehr oder weniger als Wissenschaft betrieben. Das wirkt nur nicht so. Und diejenigen, die in Amerika und ich glaube auch diejenigen, die in Deutschland richtig erfolgreich sind, das ist ganz, ganz harte Arbeit, und damit irgendwas locker, flockig über die Rampe kommt, das ist genauso wie beim Moderieren, muss man sich vorher halt ein bisschen vorbereiten, ein bisschen arbeiten und ein bisschen Hirnschmalz und Kreativität reinstecken, und dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Und das war einfach toll zu erleben, was passiert im Leben, wenn man sich auf was total Unplanbares einlässt und einfach sagt, ich fahre da irgendwo hin, ich guck mal, was das Leben bringt, ich pick mir da ein Seminar und da eins und plötzlich hast du Türen, die aufgehen, mit denen du vorher nicht gerechnet hast. Und das muss ja nicht immer ein Aufenthalt in New York sein. Ich glaube, das geht auch bei jedem um die Ecke zu Hause, dass da Dinge schlummern, die man einfach entdecken sollte.
Stand-up-Comedy ist ein Teil jedenfalls des persönlichen Selbstfindungsprozesses von Ingo Nommsen. Und was noch dazu gehört, darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk. Jetzt gibt's erstmal Wunschmusik für den Mann, der sich auf den New Yorker Comedy-Bühnen traut, von dem Mann, der schon immer seinem persönlichen Lebenskompass gefolgt ist. Udo Lindenberg, mach dein Ding.
Ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen.
Werde der, der du bist. Das ist im Grunde eine genial einfache Formel, perfekt auf den Punkt gebracht von Friedrich Nietzsche, dem großen Philosophen, aber leider ein bisschen schwierig in der Umsetzung. Ingo Nommsen, du hast es versucht, rauszukommen aus dieser Nettigkeitsfalle und endlich der zu werden, der du bist. Und dazu muss man allerdings erstmal rausfinden, wer man ist. Wie macht man das?
Indem man guckt, was das eigene Leben ausmacht und die Dinge, die einen stören, einfach mal aufschreibt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur überlegt, sondern dass man an sich selber einfach mal, nicht nur an sich selber runterguckt, sondern auch sich das ganze Leben einfach mal anguckt, wie es gelaufen ist. Und was bei mir das Zentrale natürlich war, dass du echt in der Kindheit anfängst und dann mal schaust, was ist da eigentlich in Anführungsstrichen schiefgelaufen und was hast du da fürs Leben mitgenommen, was dich letzten Endes dann ab und zu in die eine oder andere Sackgasse gebracht hat. Und wie kannst du neue Leitplanken in deinem Leben finden, die dich in einer Spur halten, mit der es dir gut geht, wo du mit dir selbst im Reinen bist, wo du zufrieden bist und wo du auf deinem Weg nochmal die Träume aufgabelst, die in deinem Leben leider verloren gegangen sind. Weil wir sind ja auch oft im Leben von Außenfaktoren so abhängig. Wir lassen uns dahin reißen und dahin reißen. Gerade die Netten sind ja davor nicht gefeit, sich dann auch plötzlich die Träume von anderen Menschen zu eigen machen zu müssen, weil sie sagen, ach ja, das kommt bestimmt gut an und dann sollte man mal vielleicht so und sollte man so. Genau, das wird erwartet und dann machst du dir selber einen unnötigen Druck. Und in dem Moment, in dem man anfängt zu sagen, nee, Moment mal, stopp, das ist nicht das, was ich will. Und auch dieses Nein sagen ist ja auch ein ganz zentrales Element dann im Buch gewesen. Und man sagt, nein, da gehe ich nicht mehr mit. Ja? Und zu sehen, dass es aber auch für die Umwelt kein Drama ist, wenn jemand Nein sagt und wenn jemand sich klar artikuliert. Also ich habe heute für mich eine viel größere Klarheit, als ich sie je im Leben hatte. Und ich glaube, bin dadurch auch ein viel umgänglicherer Mensch für andere geworden, weil alle wissen, woran sie sind. Also wenn ich irgendwas nicht will und nicht mag, dann sage ich es einfach ganz normal, ohne die Angst zu haben, dass daraus jetzt ein gordischer Knoten an Konflikt entsteht, den keiner mehr zu lösen vermag.
Was hat dir denn neben dieser Selbstanalyse, die du ja erstmal betreiben musstest, was hat dir am meisten geholfen auf diesem Weg? Dann wirklich mal Nein zu sagen und auch für deine Meinung einzustehen und zu sagen, nee, das bin ich jetzt, das will ich jetzt.
Diese Politik der kleinen Schritte, einfach kleine Dinge, in jetzt nicht so wichtigen Dingen vielleicht mal Nein zu sagen und zu merken, ah, das funktioniert.
Und der andere mag mich trotzdem.
Genau, der andere mag mich trotzdem. Für sich selber so eine gewisse Klarheit zu entdecken, weil ich glaube, bei mir war es auch der Fall, dass ich oft gar nicht so klar war, was ich wirklich will. Na, und wenn du selber für dich weißt, was du wirklich willst, dann kannst du das ja auch selbstbewusst irgendwie entspannt artikulieren und dann wissen andere, wie sie mit dir umgehen können. Und indem man, glaube ich, auch ganz viel ausprobiert, bringt ja nichts, Dinge nicht zu machen, weil man immer glaubt, das käme eben nicht gut an oder das macht man doch nicht, ja, wir wollen doch keinen Streit, also halt lieber den Mund. Wenn man in kleinen Geschichten merkt, dass es eben ganz normal ist, auch mal den Mund aufzumachen. Und dass es ganz normal ist, auch mal Nein zu sagen. Dass es ganz normal ist, auch mal zu sagen, nee, sorry, das so funktioniert das für mich nicht. Mhm. Ich hätte es gerne so und ich glaube, das ist für uns alle besser. Und plötzlich merkt man, oh, da gehen ja Leute mit. Und die sind ja vielleicht auch danach viel glücklicher, weil du ehrlich gesagt hast, was du willst und dadurch das Gesamte schöner, größer, satter, lecker wird. Dann merkt man plötzlich, oh, es geht ja noch auch anders, als ich es bis jetzt in meinem Leben immer gemacht habe.
Ja.
und plötzlich ist man anders unterwegs. Und was mir sehr geholfen hat, muss ich sagen, und was mir auch heute immer noch hilft, ist so eine kleine Werteliste. Ich habe das ja in dem Buch ein bisschen ausführlicher beschrieben, dass man einfach sagt, nach welchen Leitplanken will ich mein Leben gestalten? Was ist mir wichtig? Ist mir Freundschaft wichtig? Ist mir Harmonie vielleicht auch wichtig, aber will ich trotzdem auch
noch andere
meine
Sachen.
Bedürfnisse nach Erfolg, nach Liebe, nach Zuhause? Und das Gute ist ja auch, dass man diese Werte jetzt nicht einzementiert.
Die ändert
dann,
man.
Sondern ja, wenn es nicht mehr für einen passt, dann habe ich auch das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, das ist für mich jetzt nicht mehr das Ding, ich muss da was ändern, damit es mir wieder gut geht. Und dann bist du wieder zurück.
Und wo es für Ingo noch hingeht, darüber reden wir gleich hier im HR1 Talk. Jetzt gibt es nochmal Wunschmusik, ja, für einen Mann, der am Ende sein privates Glück doch noch gefunden hat, Ingo, ne? Mit Frau und Kind und Familie. Gibt's jetzt Michael Bolton und seine Version des Percy Sledge Klassikers When a Man Loves a Woman.
Oh, so schön.
Er war der Workaholic, der Konfliktvermeider, der Harmoniebedürftige, der Bindungsscheue vielleicht auch ein bisschen. Und bei alledem war er der stets Nette, der viel zu Nette. Das ist inzwischen anders geworden bei Ingo Nommsen, dem Mann, der 20 Jahre lang die volle Kanne Frühstückssendung im ZDF moderiert hat. Also davon hast du dich inzwischen verabschiedet, genau wie von einigen unguten Verhaltensmustern. Und du hast eine neue Art, glaube ich, man könnte das am besten umschreiben, von Selbstfürsorge gelernt. Und dazu gehört Familie, ja?
Das ist ja auch einer der großen Wünsche, die lange auf der Strecke geblieben sind. Und im Prinzip ist das einfach nur eine natürliche Folge von dem, dass ich mit mir selber so im Reinen bin, dass ich überhaupt offen war, das dann auch zu leben, ja, und dann mich auch auf sowas einzulassen.
Und andere Verantwortlichkeiten zu haben.
Ja, oder? Vor allen Dingen ist das natürlich der ultimative Schritt, wenn man selbst Kinder hat, erwachsen zu sein.
Bist du jetzt erwachsen geworden?
Ein bisschen Kind, glaube ich, schadet nichts. Zumal ich ja auch wichtig finde, dass ich mich eben auch ausprobieren kann und spielerisch an viele Dinge rangehe. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich große Verantwortung für meinen Sohn und für meine Familie. Familie ist was sehr, sehr Wichtiges und heute das zentrale Ding in meinem Leben.
Beruflich, was gibt es da für Pläne?
Ich freue mich, dass ich einfach jetzt Dinge machen kann, für die ich niemanden brauche. Ich mache einen eigenen Podcast. Ich stehe jetzt, durch Corona ist es natürlich ein bisschen schwierig gewesen im letzten Jahr, aber wieder regelmäßig auf der Bühne mit meinem Programm. Ich kann Stand-up machen. Roger Willemsen sagte zu mir mal in der Sendung, weil ich sagte, Roger, warum machst du keinen Fernsehen mehr? Er sagte, ich mache nur noch Bühne. Ich lese aus meinen Büchern und ich kann auf der Bühne machen, was ich will. Erzählst du den Menschen deine Geschichten? Und genauso mache ich das jetzt irgendwie. Ich erzähle den Menschen meine Geschichten und ich mache Musik. Das habe ich mich früher nie getraut, also zu singen. Ich habe mein halbes Leben.
Dabei hast du ja in Bands
Ich habe immer nur von hinten mitgegrölt. Ach so, ja, okay. Und meine eigenen Songs nie selbst gesungen. Und das traue ich mich jetzt auch. Und dass die gut ankommen, gibt mir ein wunderbares Glücksgefühl. Und das ist natürlich auch toll, weil ich bin jemand, ich habe, seit ich denken kann, viel gelesen. Und ich wollte immer selber ein Buch schreiben. Ne? Und dieses Buch Erfolgsmenschen, was mein erstes war, ist ja auch erst leider nach dem Tod meines Vaters entstanden. Und jetzt auch noch ein zweites schreiben zu dürfen, indem man auch ein bisschen mehr von sich preisgibt, weil ich sonst immer jemand war, der anderen die Bühne geboten hat, ist es jetzt sozusagen mein eigenes Leben, das ich auf den Tisch lege und sage, hier, so ist es bei mir gelaufen und wenn du vielleicht für dich was draus mitnehmen kannst, dann finde ich das klasse. Auch als Stand-Upper einfach auf die Bühne zu gehen und von sich selbst zu erzählen und allein zu sein und nicht irgendwie den nächsten Film anzusagen oder einen Act zu haben, der jetzt gleich auftritt oder einen Gast, das war für mich am Anfang echt schwer, weil alleine bist du natürlich mega angreifbar, du bist total verletzlich, du bist nackt, wie Gott dich schuf. Ja.
Anders offen, ja.
Und wenn da jemand sagt, ey, was soll denn der Mist? Ja. Ja, das geht dann natürlich richtig an die Nieren, aber glücklicherweise, toi toi toi, kommt es ganz gut an und das macht mich sehr, sehr glücklich und stolz.
Du klingst jetzt so sehr in dir ruhend. Hast du eigentlich Sorge, dass du irgendwann doch wieder in so die alten Muster verfallen könntest?
Da ist glücklicherweise keine große Gefahr mehr da. Ich glaube, es ist eher die Gefahr, dass ich, wenn mir Dinge sehr viel Spaß machen, mache ich die ja mit sehr, sehr großer Leidenschaft. Und ich muss mich dann manchmal ein bisschen selber zügeln, beziehungsweise ab und zu auf die Seite treten und sagen, okay, das ist super, das ist cool, aber es gibt auch noch das im Leben und es gibt auch noch das. Also, dass man sich nicht so in eine Geschichte total verrennt. Also, ich kann mich erinnern, als ich beim Radio war, ich habe Radio geatmet, gelebt, war mehr im Sender als zu Hause. Und beim Fernsehen war es ja nicht anders. Also ich habe 24 Stunden am Tag an irgendwelche Fernsehshows gedacht und was man mit den Gästen machen könnte und was man an Themen machen könnte und wer da noch Musik machen könnte. Und dann bleibt das Privatleben natürlich zwangsläufig auf der Strecke. Und heute weiß ich, wie viel Kraft einem ein gutes Privatleben geben kann und wie viel Power, um dann eben punktuell ganz, ganz tolle Sachen zu machen, die einen sehr erfüllen.
Lieber Ingo, am Ende unseres Talks, da ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann Zitat sein, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, ist ganz dir überlassen.
Oh Gott. Ich glaube, was für mich ganz gut passt, ist ein Satz, den mein lieber Freund Lars Ahmed mal gesagt hat. Du bist genug. Und das, finde ich, sind drei Worte, die so viel verändern können, weil sie einem selber die Gewissheit geben, dass es eigentlich gar nichts anderes braucht als sein gutes Selbst.
Ingo Nommsen, es war mir eine Freude.
Mir auch, danke.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1, genau meins.